Welcome to Servants of the Lord Ministries.
Herzlich willkommen bei Servants of the Lord Ministries. Mein Name ist Dr. Keith Jenkins und ich bin der internationale Koordinator von Servants of the Lord Ministries. Bevor ich mit meiner heutigen Botschaft beginne, möchte ich euch den Auftrag des Dienstes mitteilen, der Joseph Hitchcock vor vielen Jahren gegeben wurde. Gott sagte zu ihm: Ich habe Kinder in jeder Nation und du hast Brüder und Schwestern, deren Herzen nach mir rufen. Sie haben mich um Dienste, Segnungen und Gaben gebeten. Ich habe ihnen diese Dinge gegeben und es hat sie gesegnet. Aber es gibt einen Teil ihres Geistes, den es nie erfüllt hat, der für eine innige Beziehung mit mir reserviert ist. Jetzt rufen ihre Herzen nach mir, nur nach mir. Zu ihnen sende ich dich, denn ich möchte nicht, dass sie die Jahre benötigen, die du gebraucht hast, um zu mir zu kommen. Weil es damals niemanden gab, der dir zeigte, wie es geht. Servants of the Lord Ministries ist ein Lehr- und Schulungsdienst, der zum Leib Christi gesandt wurde, um Menschen zu erreichen, die ein Herz für Gott haben. Diese Botschaft ist für diejenigen, die ihn kennenlernen und in ihm aufwachsen wollen. Heute teile ich eine Botschaft darüber, was es bedeutet, ein Schaf Jesu zu sein. Paulus schrieb in 1. Timotheus 1, Vers 14 bis 16, ich lese Vers 14, und die Gnade unseres Herrn wurde über alle Maßen groß, samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Vers 16. Aber darum ist mir Erbarmung widerfahren, damit an mir zuerst Jesus Christus alle Langmut erzeige, zum Vorbild für die, die künftig an ihn glauben würden, zum ewigen Leben. Das Leben des Paulus ist das richtige Beispiel für jeden, der vom Sünder zum Heiligen werden will. Jesus kam in die Welt, um Sünder zu retten, und Paulus war der Schlimmste von ihnen. Wenn Paulus der Schlimmste war, dann sollte das, was bei Paulus funktioniert hat, auch bei jedem anderen funktionieren. Paulus wurde nicht gerettet, ohne sich auf den schmalen Weg zu begeben und sein Rennen zu beenden. Paulus musste ehrlich auf die schlechten Früchte in seinem Leben schauen und zugeben, dass er gegen Gott sündigte und die Hölle verdiente. Jesus beschrieb die religiösen Leiter von Paulus. Wir lesen in Johannes 9, Vers 39 bis 41, Johannes, Kapitel 9, Vers 39. Und Jesus sprach: Ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit die, welche nicht sehen, sehend werden, und die, welche sehen, blind werden. Und dies hörten etliche der Pharisäer, die bei ihm waren, und sprachen zu ihm: Sind denn auch wir blind? Jesus sprach zu ihnen: Wenn ihr blind wärt, so hättet ihr keine Sünde. Nun sagt ihr aber: Wir sind sehend, deshalb bleibt eure Sünde. Diejenigen, die leiten, sollten Augen haben, um zu sehen. Aber die Pharisäer waren blind geworden. Als Paulus auf der Straße nach Damaskus herausgefordert wurde, kam er zur Buße und nahm Jesus als den Herrn seines Lebens an. Das erste Gesicht, das er sah, das war Ananias, nachdem er Jesus gesehen hatte, und nichts dazwischen. Jesus sprach zu Ananias in Apostelgeschichte 9, Vers 15 bis 18. Vers 15. Aber der Herr sprach zu ihm: Geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor Heiden und Könige und vor die Kinder Israels zu tragen. Denn ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Da ging Ananias hin und trat in das Haus. Und er legte ihm die Hände auf und sprach: Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist, auf der Straße, die du herkamst, damit du wieder sehend wirst und erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist. Und sogleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen, und er konnte augenblicklich wieder sehen und stand auf und ließ sich taufen. Paulus wurde ein Jünger, um gerettet zu werden. Er hatte nur Ananias als ein Beispiel. Diejenigen, die sich heute bekehren, sehen auch bequeme Christen in der Gemeinde und verlieren ihren Glauben an Gott. Das geschieht vor allem dann, wenn die Leiter der Gemeinde keine guten Vorbilder sind. Petrus sagte in 1. Petrus 5, Vers 2 und 3, ich lese Vers 2, hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern mit Hingabe. Nicht als solche, die über das ihnen Zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Diejenigen, die die Leitung innehaben, müssen von den Dingen der Welt unbefleckt bleiben, indem sie auf dem schmalen Weg leben. Jesus ist der Hirte, und wenn diejenigen, die leiten, nicht Jesus folgen, werden die Menschen in der Gemeinde verwirrt sein. Durch die Vergebung der Sünden kann jetzt jeder Buße tun und aus Gnade durch Glauben sofort in die Gegenwart Gottes kommen. Aber es ist eine vollständige Änderung des Lebensstils erforderlich. Paulus schrieb in Titus Kapitel 2, Vers 11 bis 14, ich lese Vers 11, denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Die religiösen Leiter zur Zeit Jesu waren von ihrer eigenen Selbstgerechtigkeit geblendet. Auch die wiedergeborenen evangelikalen Gemeinden täuschen sich selbst, dass sie Herr ihres Lebens sein können und trotzdem mit Christus herrschen und regieren können. Viele glauben die Lüge, dass sie, wenn sie Gott am Sonntag zufriedenstellen, den Rest der Woche tun können, was sie wollen. Sogar in großen Konferenzen bezeichnen Menschen Jesus als ihren Herrn und verhalten sich dennoch wie die Welt. Paulus schrieb in Römer Kapitel 12, 1 und 2, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes sei. Das Christentum ist nicht einfach eine weitere Religion, sondern eine Beziehung zu einem lebendigen Gott. Du musst die Gnade Gottes nutzen, um seine Stimme jetzt zu hören und um deine Errettung zu vollenden, indem du den vollkommenen Willen Gottes tust. Jesus sagte in Johannes 10, Vers 1 bis 5, Johannes Evangelium 10, Vers 1, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in die Schafhürde hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirte der Schafe. Diesem öffnet der Türhüter, und die Schafe hören auf seine Stimme, und er ruft seine eigenen Schafe beim Namen und führt sie heraus. Vers 4. Und wenn er seine Schafe herausgelassen hat, geht er vor ihnen her, und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Das Wort Schaf bei Strongs ist Nummer 4263. Es ist eigentlich das Neutrum einer mutmaßlichen Ableitung von einem anderen Wort. Etwas, das vorwärts geht, ein Vierbeiner. Das heißt speziell ein Schaf, wörtlich oder bildlich Schaf. Aus der Ferne, wenn die Sonne auf grüne Weiden scheint, mögen Schafe hübsch aussehen, aber im Grunde sind sie ein domestiziertes, wiederkäuendes Säugetier mit einem dicken, wolligen Fell, und die Männchen können gebogene Hörner haben. Schafe werden wegen ihrer Wolle oder ihres Fleisches in Herden gehalten und sind sprichwörtlich für ihre Neigung bekannt, anderen töricht zu folgen. In der Regel stinken sie, sind schmutzig, tappen in die Falle, müssen gewaschen und von Parasiten befreit werden. Wir lesen in 5. Mose, Kapitel 30, Vers 19 und 20. 5. Mose 30, Vers 19. Ich nehme heute Himmel und Erde gegen euch zu Zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt. So erwähle nun das Leben, damit du lebst, du und dein Same, indem du den Herrn, deinen Gott, liebst, seiner Stimme gehorchst und ihm anhängst. Denn das ist dein Leben und bedeutet Verlängerung deiner Tage, die du zubringen darfst in dem Land, das der Herr deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob zu geben geschworen hat. Diese beiden Verse wurden speziell an die Juden gerichtet, aber jeder muss seine Stimme hören und gehorchen. Paulus war ein Jude, aber bei seiner Taufe hörte er auf, gegen die Überführung anzukämpfen und wurde ein Schaf Jesu, indem er Jesus zu seinem Hirten und Herrn seines Lebens machte. Wenn du kein Schaf Jesu bist, bist du ein Schaf des Teufels, das sich selbst mit seinen eigenen toten Werken täuscht. Selbst wenn du nicht religiös bist, tust du im Grunde das, was andere tun, die dem Teufel folgen, der der Gott dieser Welt ist. Du kannst nicht ein Schaf Jesu werden, wenn du noch ein Schaf von etwas anderem bist. Paulus hörte auf, den Traditionen der Pharisäer zu folgen und hatte seine eigene persönliche Beziehung zu Gott. Paulus schrieb in Philipper 3, Vers 8 bis 10, ich lese Philipper 3, Vers 8, ja wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, und dessen Willen ich alles eingebüßt habe, und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Vers 9. Und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde. Paulus erkannte, dass er Gott nicht durch ein religiöses Wissen über die Schriften kennenlernen konnte. Er entdeckte auch, dass man nicht Gott und dem Mammon dienen kann. Gleichzeitig. Paulus hatte keine Zweifel oder Versagensängste, wenn er in der Nachfolge Christi etwas in dieser Welt verlor. Paulus war bereit, alles zu verlieren, um Christus zu gewinnen oder kennenzulernen. Hast du auch die Kosten für deine Beziehung zu Christus bei der Errettung überschlagen? In dem Buch »Das vergoldete Gefängnis« schreibt Joseph Hitchcock in Kapitel 2 auf Seite 23, »Du hast seine Vergebung angenommen und hast Jesus gebeten, in dein Herz zu kommen. Du hast dich entschieden, Christus nachzufolgen, was bedeutet, dass du dich in diesem Moment Jesus Christus als deinem Herrn untergeordnet hast. Der einfache Akt, eine Sünde zu bekennen, Jesus zu bitten, in dein Herz zu kommen und Gottes Vergebung zu empfangen, hat dich zu einem Kind Gottes gemacht. Diese Lehre wird in allen evangelikalen Gemeinden gelehrt. Danach wurdest du getauft, um den anderen zu zeigen, dass du das Sühneopfer von Jesus empfangen hast. Die Taufe ist das Symbol, das bekundet, dass deine alte Natur tot ist und du dich Christus hingegeben hast. In der Autobiografie von Charles Finney auf den Seiten 159 bis 161 lesen wir aus Charles' eigenen Tagebüchern. Ich habe in meinen Unterweisungen immer sehr auf die völlige Hingabe zu Gott bestanden und auch darauf, dass man alles, Körper, Seele und Besitz, aufgibt, um für immer zu seiner Ehre verwendet zu werden. Als Voraussetzung für die Annahme bei Gott. Die Sünder wurden nicht ermutigt zu erwarten, dass der Heilige Geist sie bekehrt, während sie passiv sind, und es wurde ihnen nie gesagt, dass sie Gottes Zeit abwarten sollten, sondern es wurde ihnen unmissverständlich beigebracht, dass es ihre erste und unmittelbare Pflicht sei, sich Gott unterzuordnen, ihrem eigenen Willen, ihrem eigenen Weg und sich selbst zu entsagen und sofort alles, was sie sind und alles, was sie haben, ihrem rechtmäßigen Besitzer, dem Herrn Jesus Christus, zu übergeben. Sie wurden gelehrt, dass das der einzige Hindernis auf dem Weg ihr eigener, eigensinniger Wille war, dass Gott versuchte, ihre uneingeschränkte Zustimmung zu erhalten, sodass sie ihre Sünden aufgeben und den Herrn Jesus Christus als ihre Gerechtigkeit und ihr Heil annehmen. Sie wurden immer wieder aufgefordert, ihre Zustimmung zu geben, und es wurde ihnen gesagt, dass die einzige Schwierigkeit darin bestehe, ihre eigene ehrliche und ernsthafte Zustimmung zu den Bedingungen zu bekommen, unter denen Christus sie retten würde, und zu den Mindestbedingungen, unter denen sie überhaupt gerettet werden könnten. Die Predigten von Charles Finney glichen eher der Abhandlung eines Anwalts als einer Predigt. Dies vermittelte seinen Zuhörern ein Bewusstsein für ihren geistlichen Zustand und half ihnen zu erkennen, dass sie dem Verderben nahe waren, wenn sie die Entscheidungen mit ihrem eigenen Verstand treffen. Die einzige Lösung, die Finney anbot, bestand darin, den Mindestbedingungen Jesu für ihre Errettung zuzustimmen und zu verstehen, dass Gerechtigkeit davon abhängt, dass sie ihn zum Herrn machen und Christus als Jünger auf dem schmalen Weg folgen. Jesus sagte in Matthäus 7, Vers 21, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Diejenigen, die sich auf dem breiten Weg befinden, lehren, dass man Herr seines eigenen Lebens sein kann, indem man Jesus als Herrn bezeichnet und ihn durch Gebet als seinen Erlöser empfängt. Jesus ist der Herr, und es gibt keine Gnade für dich, noch Herr deines eigenen Lebens zu bleiben. Paulus erklärt, was bei der Errettung geschieht. Paulus schrieb in Kolosser 1, Vers 9 bis 14, lies Kolosser 1, Vers 9. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend. Mit aller Kraft, gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut mit Freuden, indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Du wurdest in das Reich seines lieben Sohnes versetzt, damit du dort leben kannst, indem du ihm gehorchst. Diejenigen, die in Christus bleiben, nehmen an der Erkenntnis zu, die Gott ihnen durch Überzeugung vermitteln will. Diese Erkenntnis ist nicht mit dem Studium von Lehren zu vergleichen, die in der Bibelschule gelehrt werden. Paulus betete dafür, dass die Kolosser zuerst Gottes vollkommenen Willen kennenlernen und aus dem Gehorsam heraus durch Demut und Zerbrochenheit göttliche Weisheit erlangen. Die bequemen Kolosser waren rebellisch und wollten nicht hören, dass Gottes Gnade für sie darin bestand, auf dem schmalen Weg im Vertrauen auf Gott zu leben. Paulus' Mitarbeiter betete ebenfalls. Wir lesen in Kolosser 4, Vers 12 und 13, Kolosser 4, 12. Es grüßt euch Epaphras, der einer der euren ist, ein Knecht des Christus, der alle Zeit in den Gebeten für euch kämpft, damit ihr feststeht, vollkommen und zur Fülle gebracht in allem, was der Wille Gottes sei, ist. Denn ich gebe ihm das Zeugnis, dass er großen Eifer hat um euch und um die in Laodicea und Hierapolis. Es ist möglich, dass die Gemeinde von Laodicea, die Kolosser, aufgrund dieser Gebete eine weitere Gelegenheit zur Buße hatte. Wir lesen in Offenbarung, Kapitel 3, Vers 14 bis 16. Offenbarung 3, 14. Und dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe: Das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist, auch dass du kalt oder heiß wärst. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Wenn du im Fleisch lebst, bist du kalt. Wenn du im Geist wandelst, bist du heiß. Um in Christus zu bleiben, musst du im Geist wandeln und dich Christus bis zum Ende deines Lebens hingeben. Seine wahren Schafe sind ganz anders und leicht von den Schafen der Welt zu unterscheiden. Diejenigen, die von dieser Welt sind, hören auf Verschwörungstheorien und soziale Medien und haben wenig oder keine Zeit für Gottes richtig geoffenbartes Wort. Sie mögen das geschriebene Wort und verlassen sich stattdessen auf ihr natürliches Urteilsvermögen und ihre Weisheit. Diejenigen, die sich auf dem breiten Weg befinden, sind nicht bereit, Korrektur zu ertragen oder geduldig genug, um die Wahrheit zu hören. Sie wollen Führung ohne Korrektur. In der englischsprachigen Message-Bibel, in Johannes 10, Vers 1 bis 5, sagt Jesus: Ich will es euch so klar wie möglich darlegen. Wenn jemand über oder durch den Zaun einer Schafhürde klettert, anstatt durch das Gatter zu gehen, dann wisst ihr, dass er nichts Gutes im Schilde führt. Ein Schafdieb. Der Schafhirte geht direkt zum Gatter. Der Torwächter öffnet ihm das Gatter. Die Schafe erkennen seine Stimme. Er ruft seine eigenen Schafe beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er sie alle hinausgeführt hat, führt er sie und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Der Stimme eines Fremden folgen sie nicht, sondern zerstreuen sich, weil sie den Klang der Stimme nicht gewohnt sind. Diejenigen, die versuchen, durch ein Gebet oder irgendwelche Werke in das Reich Gottes zu gelangen, betrügen sich selbst und andere. Diejenigen, die durch die enge Pforte gehen, gehen leicht hinein. Es gibt keinen Kampf. Dies ist die gleiche Tür, die andere Heilige wie Paulus auf dem schmalen Weg in der Nachfolge Jesu benutzten. Paulus hatte kein Vertrauen in das Fleisch, weil er früher einem Weg folgte, der richtig erschien. Wir lesen in Sprüche 14, Vers 12 und 13. Sprüche 14, Vers 12. Mancher Weg erscheint dem Menschen richtig, aber zuletzt führt er ihn doch zum Tod. Auch beim Lachen kann das Herz Kummer empfinden und die Freude endet in Traurigkeit. Der Heilige Geist wird nicht die Tür für diejenigen öffnen, die Jesus nicht zum Herrn gemacht haben. Die Schafe Jesu werden zuhören, wenn jemand über den Herrn spricht, weil sie sehen, dass du Christus folgst, auch wenn du nach den Maßstäben dieser Welt nicht gebildet bist. Die Schafe hören die Stimme Jesu deutlich und haben keine Zweifel, weil sie sich auf den Geist verlassen, der alles bestätigt. Von vielen charismatischen Leitern ist überliefert, dass sie sagen, Gott habe ihnen ein Gehirn gegeben und er erwartet, dass sie es gebrauchen. Aber das ist nicht die Wahrheit. Diejenigen, die Lügen akzeptieren, tun dies, weil sie eine unkomplizierte Alternative für ihr Fleisch suchen und Jesus nicht zum Herrn von allem gemacht haben. Wir lesen im Matthäus-Evangelium, Kapitel 13, Vers 31 und 32. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Das Reich der Himmel gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Dieses ist zwar von allen Samenkörnern das kleinste, wenn es aber wächst, so wird es größer als die Gartengewächse und wird ein Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Jesus hat uns darauf hingewiesen, dass die Welt bei denen, die im Reich Gottes leben, Trost finden würden. Aber pass auf, dass du nicht so wirst wie die Welt. Wenn du Güter angehäuft hast und du dich in dieser Welt wohlfühlst, indem du die Weisheit der Welt gebrauchst, dann tue Buße. Jesus sagte zu den Kolossern in Laodicea in Offenbarung 3, Vers 17 bis 19, Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich, so sei nun eifrig und tue Buße. Wenn du Christus nicht folgst, bist du elend, erbärmlich, blind, arm und nackt. Wenn du dich jetzt wohlfühlst, wirst du später weinen. Begebe dich auf den schmalen Weg, bevor es zu spät ist. Wenn du leidest, wirst du keine Kompromisse bei der Sünde eingehst, dich vom Geist leiten lässt, ist das eine Bestätigung dafür, dass du dich auf dem schmalen Weg befindest. Jesus sagte in Matthäus 5, 11 bis 13, ich lese Vers 11, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. In diesen letzten Tagen vor dem jüngsten Gericht wird jeder schnell ernten, was er gesät hat, damit er zur Vernunft kommt und Buße davon tut, ein Schaf des Teufels zu sein, bevor es zu spät ist. Diejenigen in der Gemeinde, die lau sind, werden aus seinem Mund ausgespien werden. Die Welt wird nicht mehr auf Heuchler hören. Um derer Willen, die untergehen, hat Gott blinde Leiter in der Gemeinde eingesetzt, um sein geschriebenes Wort zu verkünden. Aber wenn sie jetzt lauwarm sind, wird er sie nicht mehr als Sprachrohr benutzen. Paulus schrieb, Galater 5, Vers 24, die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Die fleischliche Natur muss im Grab gehalten werden. Diejenigen, die zu Christus gehören, nehmen die Dinge nicht selbst in die Hand. Paulus schrieb über Jesus in 2. Korinther 13, Vers 4, denn wenn er auch aus Schwachheit gekreuzigt wurde, so lebt er doch aus der Kraft Gottes. So sind auch wir zwar schwach in ihm, doch werden wir mit ihm leben aus der Kraft Gottes für euch. Christus ordnete sich Gott unter und vertraute auf seine Auferstehungskraft, um zu überwinden. Kehre nicht zur natürlichen Weisheit zurück, wenn die Dinge für dein Fleisch unangenehm werden. Vergleiche dich nicht mit denen, die es in dieser Welt angenehm haben. Du kannst im Geist beginnen, aber dann im Fleisch vollenden. Paulus schrieb in Galater, Kapitel 3, Vers 3 und 4, Galater 3, 3, seid ihr so unverständlich? Im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden? Vers 4. So viel habt ihr umsonst erlitten, wenn es wirklich umsonst ist. Denen, die gerade erst wiedergeboren sind, wurde fälschlicherweise gesagt, dass es in Ordnung ist, zu tun, was man will und wann man will. Entscheidungen mit dem eigenen Verstand zu treffen, ist jedoch geistlicher Ehebruch. Jesus ist jetzt der Herr. Jakobus schrieb in Jakobus 4,4, ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Entweder ist Gott dein Freund oder die Welt ist dein Freund, aber nicht beides. Wenn du nach deiner Wiedergeburt Jesus nicht kennenlernst, lebst du immer noch im Fleisch. Du kannst nicht Jesus als deinen Freund haben und weiterhin tun, was du willst. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 14, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Jesus fuhr vor, zu den jüdischen Leitern zu sprechen, die die Lehre, eine seiner Schafe zu sein, nicht verstanden. Wir lesen in Johannes 10, Vers 6 bis 11, Johannes 10, 6. Dieses Gleichnis sagte ihnen Jesus, sie verstanden aber nicht, wovon er zu ihnen redete. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür für die Schafe. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe hörten nicht auf sie. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Die Schafe Jesu glauben und wissen, dass Jesus gekommen ist, um Leben zu schenken, dass sie nicht ins Fleisch kommen, um etwas für sich selbst zu tun. Diejenigen, die auf dem schmalen Weg sind, sind in Christus vollkommen. Paulus schrieb in Kolosser 2, Vers 10 und 11, und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. In ihm seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden in der Beschneidung des Christus. Er ist der Herr von allem und steht über alle Autorität, so dass er alle notwendigen Veränderungen bewirken kann. Gott ist nicht derjenige, der nicht in dieser Welt traurig macht. Es ist der Stolz, der dich traurig macht, weil er dich dazu bringt, Dinge zu tun, die nicht dem Willen Gottes entsprechen. Stolz ist die Wurzel aller Sünde und deshalb trennt dich deine Sünde von seiner Gegenwart. Trenne dich vom Stolz, indem du dich demütigst. Es gibt nur zwei Regeln im Reich Gottes. Erstens, was immer der Heilige Geist dir sagt, tu es. Zweitens, was immer der Heilige Geist dir sagt, dass du es nicht tun sollst, lass es. Fleischliche Christen wollen Segen, aber sie wollen nicht die Beschneidung in Christus durch den Geist. Du musst bereit sein, alles zu verlieren, um Christus nachzufolgen, denn das, woran du festhältst, hindert dich daran, ihm zu gehorchen. Jesus sagt in Johannes 10, 26, aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen, wie ich euch gesagt habe. Der Amplified Bible steht in Johannes 10, 26, aber ihr glaubt mir nicht, also vertraut ihr mir nicht und folgt mir nicht, weil ihr nicht meine Schafe seid. Nach der Amplified Bible bedeutet die Definition von Glauben, erstens Gott von ganzem Herzen vertrauen bei allem, was du brauchst. Zweitens seinem Beispiel folgen im Leben und, wenn nötig, auch im Sterben. Salomo sprach über das Vertrauen in Gott. Wir lesen in Sprüche 3, Vers 5 bis 12. Ich lese Sprüche 3, 5. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Halte dich nicht selbst für weise, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das wird deinem Leib Heilung bringen und deine Gebeine erquicken. Ehre den Herrn mit deinem Besitz und mit den Erstlingen all deines Einkommens. So werden sich deine Scheunen mit Überfluss füllen und deine Keltern von Most überlaufen. Mein Sohn, verwirf nicht die Züchtigung des Herrn und sei nicht unwillig über seine Zurechtweisung. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er, wie ein Vater den Sohn, an dem er wohlgefallen hat. Salomo beschrieb diejenigen, die auf Gott vertrauen, mit den folgenden 10 Punkten. 1. Sie verlassen sich nicht auf ihren eigenen Verstand. 2. allen Bereichen fragen Sie Gott, prüfen oder lassen sich Dinge von Gott zuerst bestätigen. Drittens, Sie geben regelmäßig Zeugnis davon, wie Gott Sie führt. Viertens, Sie sind nicht weise in Ihren eigenen Augen und haben kein Vertrauen in das Fleisch. Fünftens, Sie fürchten den Herrn und kränken Gott nicht absichtlich. Sechstens, Sie befreien sich vom Bösen und überwinden die Sünde. Siebtens, Sie halten sich gesund, indem Sie dem Bösen nicht durch Angst dienen. Achtens, Sie ehren den Herrn mit einem Teil Ihres Einkommens und würden niemals ein Einkommen annehmen, das auf Lügen, Täuschung oder unmoralische Aktivität beruht. Neuntens, Sie können die Korrektur des Herrn ertragen. Zehntens, Sie lieben Gott und wachsen geistig, indem Sie ihm wohlgefallen. Diejenigen, die vertrauen und nachfolgen, verschwenden keine Zeit damit, die Dinge Gottes mit ihrem natürlichen Verstand zu verstehen. Wir lesen in Jesaja 55, Vers 8 bis 13. Jesaja 55, 8. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, bis er die Erde getränkt und befruchtet und zum Grünen gebracht hat und dem Sämann Samen gegeben hat und Brot dem, der isst, genauso soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Denn ihr werdet mit Freuden ausziehen und in Frieden geleitet werden. Die Berge und Hügel sollen vor euch in Jubel ausbrechen und alle Bäume des Feldes in die Hände klatschen. Statt der Dornen werden Zypressen wachsen und statt der Hecken Myrten, und das wird dem Herrn zum Ruhm gereichen, zu einem ewigen Zeichen, das nicht vergehen wird. Auf dem schmalen Weg beginnt man mit der Freude über die Erlösung und wird mit Frieden weitergeführt. Bewahre dir deine Freude, indem du Gott in den kleinen Dingen gehorchst und deinen Frieden beobachtest. Gottes Wege sind höher und gehen über dein Verständnis hinaus. Du musst dich also auf den Frieden und die Freude verlassen und nicht auf das, was du weißt. Jesus sagte in Matthäus 18, Vers 3 und 4 und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Die Freude kommt vom Bleiben im Reich Gottes und verlässt einen auch in Zeiten der Anfechtung nicht. Wir lesen in Nehemia 8, Vers 10. Darum sprach er zu ihnen, geht hin, esst Fettes und trinkt Süßes und sendet Teile davon auch denen, die nichts für sich zubereitet haben. Denn dieser Tag ist unserem Herrn heilig. Darum seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Das Wort Stärke ist Nummer 4581. Ein befestigter Ort, im übertragenen Sinne eine Verteidigung, Kraft, Festung, Fels, Stärke, am meisten stark halten. Die Freude des Herrn ist wesentlich für diejenigen, die auf dem schmalen Weg sind. Die Freude des Herrn ist keine Freude, die die Welt geben oder wegnehmen kann. Diese Freude nimmt zu, wenn größere Schwierigkeiten auftreten. Wenn du dem Heiligen Geist aus Liebe gehorchst, wirst du zu einem noch wohlgefälligeren Opfer. Paulus schrieb in Epheser 5, Vers 1 und 2, werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Du bist Gott wohlgefälliger, wenn du seine Gebote unter schwierigen Umständen hältst. Wenn du dich täglich verleugnest, stützt und stärkt dich seine Freude. Es gibt keine größere Freude, als vom Herrn gebraucht zu werden. David sagte in den Psalmen, Psalm 16, Vers 11, Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle, liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. Geh nicht davon aus, dass du gerecht bist. Wenn du im rechten Stand vor Gott stehst, dann hast du die Fülle der Freude. Jesus sagt in Matthäus 9, Vers 14 bis 17, Matthäus 9, Vers 14, Da kamen die Jünger des Johannes zu ihm und sprachen, Warum fasten wir und die Pharisäer so viele? Deine Jünger aber fasten nicht. Und Jesus sprach zu ihnen, Können die Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen sein wird, und dann werden sie fasten. Niemand aber setzt einen Lappen von neuem Tuch auf ein altes Kleid, denn der Flicken reißt von dem Kleid und der Riss wird schlimmer. Man füllt auch nicht neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißen die Schläuche und der Wein wird verschüttet, die Schläuche verderben, sondern man füllt neuen Wein in neue Schläuche, so bleiben beide miteinander erhalten. Da das Reich Gottes durch den Heiligen Geist hier ist, gibt es keinen Grund zu trauern oder zu fasten. Es sei denn, der Heilige Geist weist es an. Essen oder der Mangel daran ist nicht wichtig. Paulus schrieb in Römer 14, Vers 17, Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Du sollst deinen Freudenpegel immer im Auge behalten. Deine Freude sollte so groß sein, dass du Gott zu jeder Zeit und an jedem Ort anbeten kannst. Paulus schrieb in Philipper 3, Vers 3, Denn wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geist dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Die Fähigkeit, sich in allen Situationen zu freuen, ist auch die Grundlage für den Frieden, den man auf dem schmalen Weg braucht. Paulus schrieb in Philipper 4, Vers 4 bis 8, Ich lese Vers 4. Freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Dein Leben sollte sich von einer Selbstbezogenheit zu einem Leben voller Dankbarkeit wandeln. Du wirst durch viele Gebete sehen, wie Gottes Plan jeden Tag in Erfüllung geht, wenn du auf die Stimme des Heiligen Geistes hörst und ihr gehorchst. Die Ereignisse werden dein Verstehen häufig übersteigen. Du bewahrst deinen Frieden im Reich Gottes, indem du nicht über deine Situation nachdenkst. Du musst eine Liste von Dingen führen, über die du nachdenken musst, wenn du Christus nachfolgst. Wir lesen in Johannes 14, Vers 5 und 6. Johannes 14, Vers 5. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst und wie können wir den Weg kennen? Jesus spricht zu ihm, Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Du kannst den Weg nur finden, wenn du Jesus persönlich kennst und dich auf das Spiel einlässt, indem du nicht versuchst, es mit deinem Verstand zu ergründen. Wenn du nicht auf dem schmalen Weg bleibst, wirst du von der Begierde deines Fleisches auf einen Weg gelockt, der dir richtig erscheint. Du kannst den Vater und Jesus nur kennenlernen, wenn du dich auf seine Gnade verlässt. Er bietet vollkommene Lösungen durch den Glauben und nicht nur durch Gebrauch von natürlicher Weisheit. Paulus schrieb in 2. Korinther 4, Vers 3 und 4, wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen. Bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, so dass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Das Wort verloren gehen bei Strongs ist die Nummer 622. Von einem anderen Wort, vollständig zerstören, reflexiv zu verderben oder zu verlieren. Wörtlich oder bildlich zerstören, sterben, verlieren, verderben, verenden. Diejenigen, die ihren natürlichen Verstand gebrauchen, werden am Ende verloren, verwirrt und voller Angst sein und sich selbst betrügen, wenn sie sich weigern, im Glauben zu wandeln. Paulus schrieb in 2. Korinther 5, Vers 7, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Der Amplified Bible heißt dieser Vers, denn wir wandeln durch den Glauben, wir ordnen unser Leben und verhalten uns nach unserer Überzeugung oder unserem Glauben in Bezug auf die Beziehung des Menschen zu Gott und den göttlichen Dingen, mit Vertrauen und heiligem Eifer. So wandeln wir nicht durch Schauen oder äußerem Schein. Der Heilige Geist regiert dein Leben auf dem schmalen Weg und du folgst einfach seinen Anweisungen und wirst auf deinem Weg korrigiert. Jakobus schreibt, Jakobus Kapitel 1, Vers 18 und 19. Nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Vers 19. Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Im Reich Gottes muss man lernen, sich der Autorität zu unterstellen. Man muss sie ertragen und mögen. In der Armee musst du schnell zum Hören und langsam zum Reden sein. Wenn du im Glauben wandelst, verhalte dich wie ein Soldat von Jesus Christus. Wir lesen im Matthäus-Evangelium, Kapitel 8, Vers 5 bis 13, Matthäus 8, 5. Als Jesus aber nach Kapernaum kam, trat ein Hauptmann zu ihm und bat ihn und sprach, Herr, mein Knecht liegt daheim gelähmt danieder und ist furchtbar geplagt. Und Jesus spricht zu ihm, ich will kommen und ihn heilen. Der Hauptmann antwortete und sprach, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht und habe Kriegsknechte unter mir. Und wenn ich zu diesem sage, geh hin, so geht er. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er es. Als Jesus das hörte, verwunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten, wahrlich, ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Ich sage euch aber, viele werden kommen vom Osten und vom Westen und werden im Reich der Himmel mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reiches werden in die äußerste Finsternis hinausgeworfen werden, dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. Jesus sprach zu dem Hauptmann, geh hin und dir geschehe, wie du geglaubt hast. Sein Knecht wurde in derselben Stunde gesund. Die Heilung des Dieners von seiner Lähmung fand statt, ohne dass Jesus in das Haus des Hauptmanns kam. Der Hauptmann wusste, dass alles durch Befehle autorisiert ist. Er glaubte, dass Jesus die Autorität hatte, nur ein Wort zu sagen, weil er nicht so war wie die Pharisäer. Der Hauptmann brauchte keinen besonderen Besuch oder ein wohlklingendes Gebet wie einige bequeme Gemeinden heute. Dieser Hauptmann konnte durch seinen Glauben das Reich Gottes erkennen, weil er ein Soldat in der römischen Armee war. Wir lesen in Matthäus 11, Vers 2 bis 6. Ich lese Matthäus 11, Vers 2. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken des Christus hörte, sandte er zwei seiner Jünger und ließ ihm sagen, bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend und Lahme gehend. Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote werden auferweckt und Armen wird das Evangelium verkündigt. Und glückselig ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Vielleicht ärgerst du dich über Jesus, weil er Dinge zulässt, von denen du weißt, dass er sie mit seiner Macht verhindern könnte. Wenn du auf das Kreuz schaust, wirst du eine Vision des Reiches Gottes bekommen. Diejenigen, die eine korrekte Vision haben, haben keine Zweifel und sind bereits in das Reich Gottes eingetreten, indem sie sich selbst täglich verleugnen und ihr Kreuz täglich auf sich nehmen. Paulus schrieb in Römer, Kapitel 13, Vers 11 bis 12. Und dieses sollen wir tun als solche, die die Zeit verstehen, dass nämlich die Stunde schon da ist, dass wir vom Schlaf aufwachen sollten. Denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe. So lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Der Evangelist muss heute in der Gemeinde laut und deutlich sein, weil die Menschen in der Finsternis leben und ihren Verstand gebrauchen, um die Dinge Gottes zu verstehen. In den letzten Tagen braucht man die Rüstung des Lichts, die nur auf dem schmalen Weg verfügbar ist. Die Menschen werden sehen, dass du Antworten hast, weil du Christus angezogen hast. Die Verdorbenheit begann schon früh in der Gemeinde. Paulus schrieb an Timotheus in 2. Timotheus 2, Vers 1 bis 4. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Du nun erdulde die Widrigkeiten als ein guter Streiter Jesu Christi. Wer Kriegsdienst tut, verstrickt sich nicht in Geschäfte des Lebensunterhalts, damit er dem gefällt, der ihn in Dienst gestellt hat. Auf dem schmalen Weg muss man stark sein in der Gnade. Gott gibt dem Demütigen Gnade. Diejenigen, die ihn zum Herrn gemacht haben, sind demütig und verlassen sich auf seine Gnade. Gottesfürchtige Leiter sollten ein Beispiel für andere sein und Christus auf dem schmalen Weg folgen. Timotheus war ein junger Mann, der zurücklag und sich die Haltung eines Soldaten begeben und durchhalten musste. Ihm wurde gesagt, er solle keine Zeit damit verschwenden, Menschen zu lehren, die sich bereits als untreu gegenüber der Lehre erwiesen hatten, die sie erhalten hatten. Auch sollte er sich nicht in die weltlichen Angelegenheiten anderer Menschen einmischen. Der Dienst nach Paulus' Ansicht glich eher einer militärischen Ausbildung für diejenigen, die es ernst meinten. Für weitere Informationen darüber, wie man ein Soldat Jesu Christi wird, lies bitte Kapitel 14 des Buchs »Das vergoldete Gefängnis« von Jesus Joseph Hedgecock. Eine Gemeinde auf dem breiten Weg will eine schöne Gemeinde mit Lehrern und Pastoren besuchen sein, aber ohne Korrektur. Die meisten Gemeinden wollen einen Pastor, den sie kontrollieren oder beraten können. Bequeme Gemeinden wollen keine Überführung erfahren oder geistlich wachsen. Die Gemeinde in Korinth konzentrierte sich auf die Gaben des Geistes, nicht auf die Frucht des Geistes. Paulus bezeichnete die Leiter als Ausbilder, nicht als Lehrer, weil sie keine Anzeichen für die Überwindung der Sünde zeigten. Er musste Timotheus schicken, um ihnen zu helfen. Paulus schrieb in 1. Korinther 4, Vers 15 bis 17. 1. Korinther 4, 15. Denn wenn ihr auch 10.000 Lehrmeister hättet in Christus, so habt ihr doch nicht viele Väter, denn ich habe euch in Christus Jesus gezeugt durch das Evangelium. So ermahne ich euch nun, werdet meine Nachahmer. Deshalb habe ich Timotheus zu euch gesandt, der mein geliebtes und treues Kind im Herrn ist. Der wird euch an meine Wege in Christus erinnern, wie ich überall in jeder Gemeinde lehre. In der Amplified Bible heißt es in 1. Korinther 4, Vers 17, Darum habe ich euch Timotheus gesandt, der mein geliebtes und zuverlässiges Kind im Herrn ist und der euch meine Vorgehensweise, mein Verhalten und meinen Lebenswandel in Christus ins Gedächtnis rufen wird, wie ich sie überall in jeder Gemeinde lehre. Man wächst durch Buße. Also beginnt geistliches Lernen mit Überführung. Eine Fülle von göttlicher Weisheit wird denen gegeben, die keine Ausreden vorbringen, um der Wahrheit zu gehorchen. Timotheus wurde angewiesen, die Erfahrungen des Paulus weiterzugeben, wie er es schaffte, demütig zu bleiben und die Weisheit Gottes zu nutzen, um zu überwinden, ohne jemals auf dem schmalen Weg ins Fleisch zu geraten. Die Korinther waren ganz zufrieden damit, ihren eigenen Verstand zu gebrauchen und hielten Paulus' Lebensstil der Bedrängnis auf dem schmalen Weg für unnötig. Paulus schrieb auch in Galater 3, Vers 1, O ihr unverständigen Galater! Wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Euch, denen Jesus Christus als unter euch gekreuzigt vor die Augen gemalt worden ist. Christus war der Mission verpflichtet, die Gott ihm gegeben hatte, um gemäß der Heiligen Schrift zu sterben, und er ging keine Kompromisse bei seiner Gerechtigkeit ein und handelte nicht mit dem Teufel. Du musst der Wahrheit gehorchen und deine Gedanken gefangen nehmen. Wenn du nach einer Ausrede suchst, um der Wahrheit nicht zu gehorchen, wenn du unter Druck gerätst, wird der Teufel dir eine geben, indem er dein Fleisch anspricht, wenn es noch lebendig ist. Paulus schrieb in Hebräer 3, Vers 12 bis 14. Hebräer 3, 12. Habt Acht, ihr Brüder, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. Ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Denn wir haben Anteil an Christus bekommen, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende standhaft festhalten. Der Teufel ist nicht allgegenwärtig, aber es gibt genug Verdorbenheit überall in dieser Welt. Deshalb muss man standhaft sein. Diese Verdorbenheit ist immer noch in dir, wenn du von toten Werken nicht Buße getan hast. Der Teufel ist der Gott der Welt, aber das Reich Gottes ist jetzt bereits hier. Paulus sagt in Galater 5, Vers 1, So steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat, und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Jedes Kind Gottes muss sich auf den schmalen Weg begeben, sonst wird es zu einem Schiffbrüchigen. Du kannst nicht einfach das benutzen, was die Welt anbietet, oder etwas tun, ohne Gott zu fragen. Du wirst dich wieder verstricken, wenn du deinen Verstand gebrauchst, selbst wenn du wiedergeboren bist. Indem du Gott um alles bittest, bleibst du in deiner Freiheit. Wenn du dem Geist gehorchst, kannst du dem Fleisch nicht gehorchen. Paulus schrieb in Galater 5, Vers 16, Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Höre nicht auf die Welt, aber höre auch nicht auf deine eigenen Emotionen und Gefühle. Lass stattdessen Freude und Friede herrschen. Du magst den Wunsch haben, das Richtige zu tun, aber das Fleisch wird dich betrügen. Paulus schrieb in Römer 8, Verse 6 und 7, Denn das Trachten des Fleisches ist Tod. Das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden, weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Das Fleisch wird auf andere Stimmen, Argumente und Debatten hören, also musst du dich täglich verleugnen. Der Heilige Geist wird deine eigenen Überzeugungen nicht rechtfertigen, wenn du etwas für dich selbst suchst. Jesu eigene Jünger gebrauchten ihren Verstand und hielten ihre Fehler in den Evangelien fest, damit alle daraus lernen konnten. Diese Jünger erkannten nicht einmal, dass Judas der Verräter war, bis es zu spät war. Jesus sagte in Matthäus 26, Vers 41, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Die Römer kamen, um Jesus mit Hilfe von Judas Iskariot zu holen. Aber er sagte den Jüngern, dass er zurückkommen würde. Die Jünger folgten Jesus mit der Vorstellung, dass Jesus als der verheißene Messias die Römer vertreiben würde und sie mit ihm regieren würden. Was für ein Chaos wäre das gewesen. Als Jesus verhaftet wurde, wurden sie alle zerstreut. Diese Jünger haben nicht wirklich verstanden, was es bedeutet, Teil des größten Reiches, des Reiches Gottes zu sein. Schalte nicht ab, wenn jemand vom Töten des Fleisches spricht, und höre nicht lieber nur auf nette Botschaften, die von mehr Segnungen sprechen. Paulus schrieb in Epheser 2, Vers 8 bis 10, Epheser 2, Vers 8, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Durch Gnade und Glauben kann jeder aus seinen Fehlern lernen und geistlich wachsen. Errettung bedeutet nicht, dass man ein langes Leben lang tun kann, was man will, sondern dass man stattdessen das tut, was er für dein Leben vorgesehen hat. Viele haben die Notwendigkeit ignoriert, durch Buße und Überführung eine neue Schöpfung zu werden und haben Errettung nur als Versicherungspolice gegen die Hölle betrachtet. C.S. Lewis sagte, eine Welt voller netter Menschen, die sich mit ihrer eigenen Nettigkeit zufrieden geben und nicht weiter suchen, von Gott abgewandt, wäre genauso verzweifelt wie eine jämmerliche Welt und könnte sogar noch schwerer zu retten sein. Arthur W. Pink schrieb, das Wesen der Errettung durch Christus wird bedauerlicherweise falsch dargestellt durch den heutigen Evangelisten. Er verkündet vielmehr einen Retter von der Hölle als einen Retter von der Sünde. Und das ist der Grund, warum so viele tödlich getäuscht sind, denn es gibt viele, die dem Feuersee entkommen wollen und kein Verlangen haben, von ihrer Fleischlichkeit und Weltlichkeit befreit zu werden. Leonard Ravenhill sagte, wir predigen nicht die Errettung, sondern die Vergebung. Paulus sprach auch über Jesus in Hebräer 5, Vers 9. Und nachdem er zur Vollendung gelangt ist, ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Das ewige Heil kam, damit wir Gott wieder gehorchen und Teil seines Reiches sein können und nicht nur in den Himmel kommen, ohne verändert zu werden. Paulus schrieb in Hebräer Kapitel 10, Vers 26 und 27, denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt für die Sünden kein Opfer mehr übrig, sondern nur ein schreckliches Erwarten des Gerichts und ein Zorneseifer des Feuers, der die Widerspenstigen verzehren wird. Es ist möglich, sich von Gott leiten zu lassen und es beim ersten Mal richtig zu machen und niemals zu sündigen. Jesus hat vollständig gehorcht und keine Fehler gemacht, aber er hat trotzdem gelitten. Leiden ist ein Teil des Gehorsams. Leiden um der Gerechtigkeit willen ist eine Bestätigung dafür, dass man sich dieser Welt der Sünde auf dem schmalen Weg befindet. Es ist kein Zeichen des Versagens. Das Leiden, das durch Ungerechtigkeit entsteht, ist nicht dasselbe. Aber wenn du deine Sünde bekennst, kann Gott die falsche Art von Leiden nutzen, um dir zu helfen, geistlich zu wachsen. Denn seine Gnade ist ausreichend. Er kann auch die Folgen der Sünde wegnehmen, wenn er will. Du musst die Angst vor dem Leiden verlieren, denn das ist eine Falle. Wir lesen in Matthäus, Kapitel 16, Vers 21 bis 23. Matthäus Evangelium 16, Vers 21. Von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten, den obersten Priestern und Schriftgelehrten, und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Da nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren und sprach, Herr, schone dich selbst, das widerfahre dir nur nicht. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, Weiche von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Als Petrus versuchte, Christus im Fleisch und aus Angst vor dem Leiden zu folgen, tappte er in eine Falle und verleugnete den Herrn dreimal. Jesus forderte sie alle auf, einfach zu wachen und zu beten, aber sie schliefen ein. Wir lesen in Markus 16, Vers 14 bis 20, Markus 16, Vers 14. Danach offenbarte er sich den Elfen selbst, als sie zu Tisch saßen, und tadelte ihren Unglauben und die Härte ihres Herzens, dass sie denen, die ihn auferstanden gesehen hatten, nicht geglaubt hatten. Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Er aber spricht zu ihnen, erschreckt nicht, ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier, seht den Ort, wo sie ihn hingelegt hatten. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden. Schlangen werden sie aufheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie Hände auflegen, und sie werden sich wohlbefinden. Der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, aufgenommen in den Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber gingen hinaus und verkündigten überall, und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen. Amen. Das Wort tadeln bei Strong ist Nummer 3679. Das heißt verleumden, beschimpfen, rügen, verspotten, hart tadeln, Vorwürfe erleiden, schmähen, Vorwürfe machen. Diese Jünger bekamen eine Standpauke, bevor sie beauftragt wurden, weil sie nicht zuhörten und zum Fischen zurückgingen. Sie entschuldigten ihren Ungehorsam und Unglauben und ihr Herz wurde hart. Die jüdischen Leiter kannten ihre Namen, denn Judas Iskariot hatte sie alle verraten. Die Situation mag hoffnungslos erschienen sein, aber andere hatten ihnen auch gesagt, dass Christus auferstanden war. Jesus sagte den Jüngern, wie sie beten sollten. Matthäus 6, Vers 9 bis 13. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Hier sind einige Punkte, die aus dieser Lehre über das Gebet stammen. Erstens, außer ihm sollt ihr keinen anderen Versorger haben. Er soll dein Vater im Himmel und die Quelle aller Weisheit und Erkenntnis sein. Du sollst dich nicht auf dein eigenes Wissen darüber verlassen, was richtig oder falsch ist. Jesus ist auch dein Mentor. Sein Name soll geheiligt werden. Deine Priorität ist es, die Verbindung zu Gott aufrechtzuerhalten, die du aus Gnade durch Glauben erhalten hast, die Sünde herauszuhalten und dich von allem fernzuhalten, was Gott beleidigen könnte. Drittens, Jesus wird wiederkommen, aber das Reich Gottes ist bereits jetzt durch den Geist schon hier. Wenn du deinen Verstand gebrauchst, um Entscheidungen zu treffen, betrügst du dich. Diejenigen, die immer noch ihren Verstand für die täglichen Bedürfnisse zu Rate ziehen, werden vor dem Gericht stehen, und wenn er kommt, werden sie nicht Teil des Reiches Christi sein. Viertens, Jeder auf der Erde soll wie die Engel zum Thron Gottes gehen und fragen, was er will. Und zwar immer wieder und nicht nur 5 Minuten am Anfang oder Ende des Tages. Fünftens, du sollst nicht kaufen, was du willst oder begehrst, sondern Gott anerkennen, was er will, dass du isst oder nicht isst. Sonst könntest du dich vergiften. Du musst von Gott hören und lernen. Entweder du hältst deinen Geist still und hörst, oder du musst hungern. Verzicht ist eine gängige Methode, um ein Kind zu disziplinieren, das sich nicht benimmt. Die meisten im Leib Christi wollen jedoch nicht zugeben, dass sie noch Kinder sind und heimlich tun, was sie wollen und zu dem Fleisch dienen. Sechstens, Gott kann dir nicht vergeben, wenn du immer noch beleidigt bist über das, was du jemand angetan hast. Oder wenn du nicht getan hast, was du versprochen hast. So oder so kannst du in der Hölle landen, wenn dir deine Sünden nicht vergeben werden. Einige der unsensibelsten und hartherzigsten Menschen in diesem Leben sind diejenigen, die darauf warten, dass andere sich zuerst ändern. Siebtens, man kann nur beten, führe uns nicht in Versuchung, wenn man kein Vertrauen in das Fleisch hat. Die meisten verlassen sich auf menschliche Weisheit und Unterscheidungsvermögen, um die Fallen des Teufels zu erkennen und landen stattdessen auf einem Weg, der richtig erscheint. Achtens, diejenigen, die glauben, dass das Reich Gottes jetzt da ist und dass alle Macht Jesus gehört, bleiben auch in schwierigen Zeiten in Christus. Diejenigen, die nicht glauben, gehen ins Fleisch, um ihre körperlichen und emotionalen Bedürfnisse zu befriedigen. Vor dem Kreuz täuschten sich die Jünger, indem sie Christus aufgrund von Eitelkeit und Ruhm folgten. Sie hatten auf eine andere Stimme gehört, die weder Leiden noch die Notwendigkeit beinhaltete, selbst in das Reich Gottes einzugehen. Diejenigen, die Gott die Ehre geben wollen, sind auf dem schmalen Weg und hören auf den Hirten. Jesus sagte in Lukas Kapitel 9, Vers 26, denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Du kannst kein Schaf Jesu werden, bevor du nicht vom guten Hirten geistig gezähmt worden bist. Du musst lernen zu dienen und wie ein kleines Kind zu werden. Jesus sprach zu Nikodemus im Johannes Evangelium Kapitel 3, Vers 5 bis 8. Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. In den Augen der Welt erscheinen diejenigen, die sich wie Schafe verhalten und der Korrektur und Eingebung des Heiligen Geistes folgen, töricht. Aber Paulus schrieb in Römer Kapitel 8, Vers 14, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Sie sollen jetzt die Stimme Jesu durch den Heiligen Geist hören. Diejenigen, die seine Schafe sind, kennen und hören die Wahrheit und ersetzen die Lehre Jesu nicht durch ein anderes Regelwerk, das auf dem geschriebenen Wort beruht. Die große Gemeinde in Korinth hatte sich gespalten, weil sie persönlichen Interpretationen und Methoden folgte, anstatt durch Überführung in der Bedrängnis zu lernen, die Paulus beim Leben auf dem schmalen Weg erlebte. Paulus schrieb in 1. Korinther 1, Vers 10 bis 16. 1. Korinther 1, 10 bis 16. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig seid in eurem Reden und keine Spaltung unter euch zulasst, sondern vollkommen zusammengefügt seid in derselben Gesinnung und in derselben Überzeugung. Mir ist nämlich, meine Brüder, durch die Leute der Chloe bekannt geworden, dass Streitigkeiten unter euch sind. Ich rede aber davon, dass jeder von euch sagt, ich gehöre zu Paulus, ich aber zu Apollos, Ich aber zu Kephas. Ich aber zu Christus. Ist Christus denn zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt worden? Doch seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Ich danke Gott, dass ich niemand von euch getauft habe, außer Crispus und Gaius. So kann doch niemand sagen, ich hätte auf meinen Namen getauft. Ich habe aber auch das Haus des Stephanas getauft. Sonst weiß ich nicht, ob ich noch jemand getauft habe. Fleischliche Christen werden auf Botschaften hören, die ihr Fleisch schonen. Und das ist es, was Spaltung verursacht. Paulus konnte nur zwei Menschen in der Gemeinde und eine weitere Familie in Korinth taufen. Die Taufe ist eine Beerdigungsfeier für das Fleisch. Die anderen waren noch nicht reif für die Taufe und noch Kinder in Christus. Es ist möglich, dass einige Leiter, die Paulus als Ausbilder bezeichnete, Spaltungen verursachten, indem sie die Taufe anboten. Paulus' Priorität war es, Menschen dazu zu bringen, Christus zu folgen. Er gab Evangeliumsbotschaften denen, die sich selbst verleugnen und durch das Kreuz den Teufel aus ihrem Leben fernhalten wollten. Paulus schrieb in 1. Korinther 1, Vers 17 bis 21, denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkünden. Und zwar nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz des Christus entkräftet wird. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo ist der Weise, wo der Geschriftgelehrte, wo der Wortgewaltige dieser Weltzeit? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Und weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott, durch die Torheit der Verkündigung diejenigen zu retten, die glauben. Jesus erhielt seine Auferstehungskraft von Gott, indem er sich dem Plan des Vaters unterordnete und sich selbst täglich verleugnete. Heutzutage werden Gemeindeleiter darin geschult, denen, die wirklich von ihrer eigenen Herrschaft umkehren müssen, ein spezielles Gebet der Befreiung oder mehr Kraft anzubieten. Charismatischen Gemeinden werden Dämonen auf eine Weise ausgetrieben, die viel Geschrei beinhaltet. Die Menschen wissen nicht, wie sich der Teufel Zugang verschafft hat. Außerdem kehren dieselben dämonischen Manifestationen bei denselben Menschen, die nicht Buße tun, wieder zurück. Die Menschen sind verwirrt und wissen nichts über die Schlichen des Teufels. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 27 und 28, meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. In dem Buch Das vergoldete Gefängnis schreibt Joseph Hedgecock am Ende von Kapitel 11 über Wie wirst du frei auf Seite 112 in der überarbeiteten Ausgabe. Im Geist zu leben neutralisiert die Fallen Satans und befreit dich aus den Gefängnissen deines Fleisches. Nur wer beständig im Geist wandelt, überwindet die Sünde und den Teufel. Man wächst geistlich, indem man auf den Heiligen Geist hört und ihm gehorcht, wobei der Druck unterschiedlich stark ist. Das Fleisch wird sich auf dem schmalen Weg immer unwohl fühlen und nervös sein, besonders am Anfang. Wenn du die Klagen des Fleisches nicht hören willst, dann kannst du das Fleisch töten. Wenn du es nicht tötest, dann wird der Teufel versuchen, es dir in dieser Welt angenehm zu machen. Du wirst wieder sein Gefangener werden. Petrus sagte in 1. Petrus 4, Vers 17 bis 19, Kapitel 4, Vers 17, denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, wie wird das Ende derer sein, die sich weigern, dem Evangelium Gottes zu glauben? Und wenn der Gerechte nur mit Not gerettet wird, wo wird sich der Gottlose und Sünder wiederfinden? Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, ihre Seelen ihm als dem treuen Schöpfer anvertrauen und dabei das Gute tun. Gottes Lösung beinhaltet, dass man dem Geist gehorcht. Und das kann auch etwas Leid beinhalten. Du wirst etwas mit zeitlichem Wert verlieren, wenn du Christus folgst. Der Teufel wird dich dazu verleiten, etwas von ewiger Herrlichkeit gegen etwas Zeitliches einzutauschen. Paulus schrieb in Hebräer 12, Vers 15 bis 17, und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden, dass nicht jemand ein unzüchtiger oder ein gottloser Mensch sei wie Esau, der um einer Speise willen sein Erstgeburtrechts verkaufte. Denn ihr wisst, dass er nachher verworfen wurde, als er den Segen erben wollte. Denn obgleich er ihn unter Tränen suchte, fand er keinen Raum zur Buße. Auch dein Leben kann in Tränen enden, wenn du an etwas in dieser Welt festhältst. Jesus sagte in Lukas 9, Vers 23 bis 25. Er sprach aber zu allen: Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Denn was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert oder schädigt? Der Teufel ist nicht das Problem. Die weltweite Pandemie ist nicht das Problem. Gott ist nicht das Problem. Das wahre Problem ist das Fleisch. Paulus schrieb in 1. Korinther 10, Vers 12 bis 13. Darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Gott bietet eine Lösung oder einen Ausweg an, aber du wirst etwas ertragen müssen, das für dein Fleisch unangenehm sein wird. Aus diesem Grund willst du nicht auf die Lösung hören, die Gott jetzt zur Verfügung stellt. Dieser Artikel wurde in der Zeitschrift Psychologie heute veröffentlicht. Ein Gewitter zieht über eine kleine Stadt hinweg und der Regen verwandelt sich bald in eine Flut. Während das Wasser steigt, kniet der örtliche Pastor zum Gebet auf der Veranda der Kirche, umgeben von Wasser. Nach und nach kommt einer der Einwohner in einem Kanu die Straße herauf. Steigen Sie lieber ein, Herr Pastor, das Wasser steigt schnell. Nein, sagt der Pastor, ich glaube an den Herrn, er wird mich retten. Das Wasser steigt weiter. Jetzt steht der Pastor auf dem Balkon und fuchtelt mit den Händen, als ein anderer Mann mit einem Motorboot heranfährt. Kommen Sie, Herr Pastor, wir müssen Sie herausbringen. Der Damm kann jeden Moment brechen. Der Pastor, wieder einmal unbeeindruckt, ich werde bleiben, der Herr wird mir beistehen. Nach einer Weile bricht der Deich und die Flut überschwemmt die Kirche, bis nur noch der Kirchturm über dem Wasser steht. Der Pastor hält sich dort oben am Kreuz fest, als ein Hubschrauber aus den Wolken auftaucht und ein Polizist durch ein Megafon zu ihm herunterruft. Nimm die Leiter, Pastor. Das ist deine letzte Chance. Wieder einmal besteht der Pastor darauf, dass der Herr ihn erlösen wird. Und wie vorherzusehen war, ertrinkt er. Ein frommer Mann, der Pastor, kommt in den Himmel. Nach einer Weile bekommt er ein Gespräch mit Gott und fragt den Allmächtigen: Herr, ich hatte unerschütterliches Vertrauen in dich. Warum hast du mich nicht aus der Flut befreit? Gott schüttelt den Kopf. Was willst du von mir? Ich habe dir zwei Boote und einen Hubschrauber geschickt. Vielleicht ertrinkst du gerade langsam auf dem Dach deiner eigenen, selbstgeschaffenen Welt und wartest darauf, dass Gott deinen bequemen christlichen Lebensstil wiederherstellt, bei dem deine Gefühle und Emotionen unberührt bleiben. Du lehnst ab, was Gott anbietet, weil du nicht bereit bist, jetzt im Reich Gottes zu leben dich stattdessen auf Vergnügen und Ruhe zu verlassen. Gott liebt dich und wird dir nicht helfen, zu einem bequemen religiösen Leben zurückzukehren, das dich in diesen letzten Tagen zu einem Gefangenen des Teufels macht und in der Hölle enden wird, wenn du dich weiterhin selbst betrügst. Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 7, Zeichen dafür, dass du ein Gefangener bist, in dem Buch Das vergoldete Gefängnis von Joseph Hedgecock. Wenn du den Herrn nicht fragst, was du tun sollst, wohin du gehen sollst und wann, dann wirst du getäuscht werden. Jesus sagte den Jüngern, sie sollten zwischen der Zeit des Kreuzes und dem Kommen des Reiches Gottes wachen und beten. Das Reich Gottes ist durch den Geist jetzt hier. Jesus sagt zu seinen Jüngern in Johannes 16, Vers 13, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Wir haben eine bessere Ausrüstung, weil wir den Heiligen Geist in uns haben. Aber wenn du dich entscheidest, dein eigener Herr zu sein, dann wirst du wieder der Sünde dienen. Petrus sagte in 2. Petrus 3, Vers 14 bis 18. 2. Petrus 3, 14. Darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet in Frieden. Und seht die Langmut unseres Herrn als eure Rettung an, wie auch unser geliebter Bruder Paulus euch geschrieben hat nach der ihm gegebenen Weisheit. So wie auch in allen Briefen, wo er von diesen Dingen spricht. In ihnen ist manches schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, die auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen verderben. Vers 17. Ihr aber, Geliebte, da ihr dies im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch die Verführung der Frevler mit fortgerissen werdet und eure eigenen festen Stand verliert. Vers 18. Wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm sei die Ehre, sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Paulus wurde Weisheit gegeben, weil er auf dem schmalen Weg lebte. Die Frucht dieser Weisheit war, dass er selbst inmitten großer Schwierigkeiten immer noch in der Gnade wuchs. Gott hat den Teufel nach Jesu Tod nicht beseitigt, weil sein Reich jetzt hier ist. Diejenigen, die sich jetzt wohlfühlen, werden zurückbleiben, weil ihr Schatz hier ist. Wach auf, du kannst alles verlieren und sogar dein eigenes Leben, um den Teufel in der Trübsal zu überwinden. Wir lesen in Offenbarung 12, Vers 10 bis 12, Offenbarung 12, 10, und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Darum seid fröhlich, ihr Himmel und die ihr darin wohnt. Wehe denen, die auf der Erde wohnen und auf dem Meer. Und der Teufel ist zu euch herabgekommen und hat einen großen Zorn, da er weiß, dass er nur wenig Zeit hat. Die gegenwärtige Krise ist das Werk des Teufels, aber Gott will eine Braut ohne Flecken und Runzeln, die Gott um alles bittet und mit kindlichem Glauben lebt, ohne ihren Verstand zu Rate zu ziehen. Fleischliche Christen sind verwirrt, ängstlich und wollen, dass die Gemeinde wieder so wird, wie sie vor der aktuellen Krise war. Gott hat einen Plan für diejenigen, die nicht auf Verschwörungstheorien, sondern auf seine Stimme hören und sich auf den schmalen Weg begeben. Rette dich selbst. Der Teufel ist dabei, seinem Ende entgegenzugehen. Paulus wurde von einem Schaf, das einer religiösen Organisation folgte, zu einem Schaf Jesu. Das Reich Gottes ist jetzt hier, aber man muss hineingehen, indem man sich demütigt wie ein kleines Kind. Viele werden bei seinem Erscheinen zurückbleiben, weil sie nicht in Christus bleiben. Trete jetzt ein, bevor es zu spät ist. Um ein Schaf Jesu zu werden, musst du Jesus als deinen Hirten annehmen. Um dein Hirte zu sein, muss er der Herr deines Lebens sein, nicht nur dein Retter. Die Schafhürde ist das Reich Gottes, das du jetzt durch Christus betreten kannst. Du wirst nirgendwo sonst dauerhaft Frieden und unendliche Freude finden. Lass nicht zu, dass der Teufel dir eine Alternative anbietet, die auf weltlichen Annehmlichkeiten beruht. Paulus musste an die Korinther schreiben, 1. Korinther 4, Vers 8. Ihr seid schon satt geworden, ihr seid schon reich geworden, ihr seid ohne uns zur Herrschaft gelangt. Oh, dass ihr doch wirklich zur Herrschaft gelangt wärt, damit auch wir mit euch herrschen könnten. Es scheint mir nämlich, dass Gott uns Apostel als die Letzten hingestellt hat, gleichsam zum Tod bestimmt, denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als auch Menschen. Wir sind Narren um des Christus willen. Ihr aber seid klug in Christus, wir schwach. Ihr aber stark, ihr in Ehren, wir aber verachtet. Bis zu dieser Stunde leiden wir Hunger und Durst und Blöße, werden geschlagen und haben keine Bleibe, arbeiten mühsam mit unseren eigenen Händen. Wenn wir geschmäht werden, segnen wir. Wenn wir Verfolgung leiden, halten wir Stand. Wenn wir gelästert werden, spenden wir Trost. Zum Kehricht der Welt sind wir geworden, zum Abschaum aller bis jetzt. Nicht zu eurer Beschämung schreibe ich das, sondern ich ermahne euch als meine geliebten Kinder. Ein Christ ist jemand, der die Stimme Gottes hört, eine persönliche Beziehung zu Christus hat und ihm täglich folgt. Wir lesen in Apostelgeschichte 11, 25 und 26, Apostelgeschichte 11, 25, und Barnabas zog aus nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia. Es begab sich aber, dass sie ein ganzes Jahr zusammen in der Gemeinde blieben und eine beträchtliche Menge lehrten. Und in Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Barnabas suchte Paulus in Tarsus, damit dieser ihn lehrte. Denn Paulus verleugnete sich täglich, und Barnabas sah die Gnade, die in Paulus Leben wirkte. Als er Paulus fand, brachte er ihn nach Antiochia. Paulus war geeignet, weil er sich freuen konnte, auch wenn die Dinge für sein Fleisch unangenehm waren. Paulus schrieb zu Timotheus in 1. Timotheus 6, Vers 12 bis 14. 1. Timotheus 6, 12. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist, und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Ich gebiete dir vor Gott, der alles lebendig macht, und vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat, dass du das Gebot unbefleckt und untadelig bewahrst bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Das gute Bekenntnis war, gemäß Paulus, die Fähigkeit zu agieren und nicht zu reagieren. Paulus hatte die richtige Frucht, er folgte Christus nach und hatte eine Menge Trübsal überwunden, indem er die Gabe des ewigen Lebens nutzte. Die Christen wurden zuerst Christen genannt, weil sie, erstens, sie auch unter Druck wie Christus waren und ein gutes Bekenntnis ablegen konnten. Nummer zwei, sie die Früchte Christi hatten, die Frucht des Geistes. Drittens, sie auf Christus hören. Sie hörten nicht auf eine falsche Stimme oder einen Geist der Angst. Viertens, sie Christus auf dem schmalen Weg kennenlernten, durch die Gabe des ewigen Lebens und des Heiligen Geistes. Fünftens, sie Christus nachfolgten. Sie verleugneten sich täglich selbst und nahmen täglich ihr Kreuz auf sich. Der einzige Grund, warum du vielleicht noch nicht den Reifegrad erreicht hast, den du jetzt haben solltest, ist, dass du immer noch ein Schaf bist, das auf sein eigenes Verständnis, seine Emotionen und Gefühle hört, anstatt ein Schaf Jesu zu sein. Nur wer auf dem schmalen Weg der Nachfolge Christi lebt, ist berechtigt, in der Gemeinde Jesu Christi zu lehren. Die Bibelschule ist der Feind des geistlichen Lernens. Die Bibelschule erlaubt es Menschen mit einer formalen Ausbildung und ohne dauerhafte Frucht zu lehren, weil sie ihre alte Natur nicht gekreuzigt haben. Jesus sagte in Matthäus Kapitel 7, Vers 15 bis 19. Matthäus Evangelium 7, 15. Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln, so bringt jeder Baum gute Früchte, der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Wenn du dich nicht immer freuen kannst, dann bist du im Fleisch und nicht mit Gott verbunden. Gottes Wege sind nicht die Wege des Menschen. Wenn du deinen Verstand benutzt, um Entscheidungen zu treffen, wirst du auf einem Weg landen, der dir richtig erscheint und so aussieht, als wärst du in Zitronensaft getauft worden. Wenn du Jesus hören, kennenlernen und ihm nachfolgen möchtest, dann kann ich dir dieses Buch empfehlen. Meine Schafe hören meine Stimme von Joseph Hedgecock. Wenn du einen Neuanfang machen und auf den schmalen Pfad kommen möchtest, täglich im Geist säen, volle Errettung und Freiheit durch regelmäßige Buße erfahren möchtest, dann kann ich das Buch empfehlen. Wach auf, die Zeit läuft ab, Band 1, Fundamente zur geistlichen Reife von Joseph Hedgecock. Akzeptiere keine gefälschte Version des Christentums, die auf religiösen Werken beruht, damit du dich nicht täglich verleugnen und Gott vertrauen musst. Wenn du weißt, dass du dich der Wahrheit widersetzt hast und wissen wollen möchtest, warum, dann kann ich dir das Buch Das vergoldete Gefängnis von Joseph Hedgecock empfehlen. Heute habe ich darüber gesprochen, wie man ein Schaf Jesu sein kann. Als ein Kind Gottes hast du jetzt die Möglichkeit, seine Stimme zu hören. Jesus sagte, meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir nach. Was für ein wunderbares Privileg, ein Leben zu führen, in dem er die Kontrolle hat. Das ist der beste Teil der Erlösung, dass er dein Herr sein kann, dass er dein Meister sein kann, dass er den richtigen Weg kennt. Er kennt alle Tricks des Feindes, er kennt alle Fallen und alles, was Elend in dein Leben bringen kann. Er hat dir zugesagt, dass du das Leben haben wirst und das in Fülle. Es hängt von dir ab, es hängt von deinem Glauben ab. Glaube von ganzem Herzen. Glaube, dass er dich liebt. Glaube und vertraue ihm wie ein kleines Kind. Es reicht nicht zu sagen, ich glaube. Entscheide dich, ihm zu folgen. Das ist ein Bekenntnis zum Glauben. Es ist ein Lebensstil des Vertrauens auf Gott bis zum Ende. Höre nie auf, Gott zu vertrauen. Höre weiter auf seine Stimme. Und du hast ein wunderbares Privileg. Weil der Heilige Geist ist in dir, wenn du wiedergeboren bist. Lass mich mit dir beten. Himmlischer Vater, ich bete für jeden, der diese Botschaft gehört hat. Dass du, Vater, sie herausgefordert hast, dass sie nicht auf diesem schmalen Weg sind. Dass sie sich für eine bequeme Option entschieden haben. Und jetzt haben sie die Chance, auf diese Botschaft zu reagieren, aufzuwachen und zu erkennen, dass sie einem anderen Herrn dienen, einer anderen Stimme und dass sie gerade jetzt die Möglichkeit haben, sich dir zuzuwenden, sich zu demütigen und auf die richtige Stimme zu hören und dich zum Herrn zu machen, ganz und gar, in Jesu Namen. Gott segne dich, wenn du diese Botschaft gehört hast. Ich hoffe, du hast es genossen. Eine Zusammenfassung der in der heutigen Botschaft verwendeten Bibelstellen findest du unter dem Video. Entweder in schriftlicher Form oder über einen Link zu einer Website. Die Kontaktdaten findest du am Ende dieser Botschaft. Es wäre schön, von dir zu hören. Gott segne dich. Danke fürs Zuhören. Amen.